Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Heute haben wir als Gast Typhoon Babayit. Er ist Physiotherapeut und mittlerweile auch Comedian und Lehrer in Ultraschalldiagnostik. Typhoon, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Wie ist dein Werdegang bis jetzt gewesen und wie bist du überhaupt jetzt in so eine breite Tätigkeitsfeld gekommen?
Danke erstmal für die Einladung. Ich bin seit circa 15 Jahren Physiotherapeut und wir kennen uns ja auch schon, haben schon das ein oder andere Mal zusammengearbeitet. Und ganz kurz und knapp zur Comedy bin ich gekommen, weil, ich weiß nicht, hattest du schon mal immer mal wieder dieses Gefühl, du willst unbedingt etwas machen, hast aber nie darüber gesprochen und vielleicht zum Beispiel ist es Singen oder Tanzen oder vielleicht ist es auch Comedy. Das hatte ich immer mal wieder und nie darüber gesprochen. Und vor 2 Jahren mit so 42 hatte ich diesen Moment, wo ich dachte, ey, das reicht mir nicht. Ich will einmal das ausprobieren, was ich schon immer wollte. Und wie gesagt, ich habe wirklich mit niemandem drüber gesprochen. Meine Mama, mein Bruder, mein Papa, meine Frau, niemand wusste das. Engste Freunde noch nie. Und dann habe ich gesagt, ich probiere das einmal aus. Alle haben gesagt, hast du sie nicht mehr alle? Meine Frau hat gesagt, du bist doch gar nicht witzig, ne? So, weil ich bin nicht so der alberne Typ im Alltag.
Als Physio wird man eher ernst genommen.
Ja,
man
ja,
muss
genau.
Sachen erklären, Leute, die krank sind, müssen
genau.
sich bewegen.
Genau.
Da macht es keinen Sinn, lustig zu sein, aber...
Genau. Und sollte ich unterbreche, es ist auch noch, kommt noch das Unternehmerische dazu. Dadurch, dass ich doziere, immer wieder der Ernstere bin und hat man mich immer so wahrgenommen. Auf der Bühne bin ich komplett anders. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht albern, aber ich bin, würde ich sagen, nicht unwitzig. Und dann habe ich den Schritt gewagt, habe gesagt, hey, das wollte ich schon immer mal machen. Und dann habe ich mich angemeldet. Meine Frau hat gesagt, mach's nicht. Und heute sieht es natürlich anders. Und ja, das mal ganz kurz und knapp. Ich wollte es am Ende schon immer machen. Vielleicht hast du auch so einen Punkt, wo du sagst, weißt du was, wollte ich auch schon immer. Ich habe letztens eine getroffen, die sagt, oh, ich wollte schon immer singen, ich singe unter der Dusche, ich singe gerne, sie kann auch gut singen, hat aber noch nie darüber nachgedacht, auf die Bühne zu gehen. Und jetzt startet sie mit der ganzen Geschichte und fängt auch an, andere zu ermutigen. Dann geht es Richtung Gesangscoaching. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du ja einen ähnlichen Fall, wo du sagst, ja, kenne ich.
Wenn du mich schon fragst, also für mich persönlich, also Physiotherapie ist auf jeden Fall eine Passion, ist das, was ich gelernt habe, weil ich das auch wirklich machen wollte. Aber die Tatsache, dass wir hier sitzen, der Podcast, die Videos, also wir machen schon einiges, nicht aus dem Grund, weil ich damit das Unternehmen pushen wollte, etc. Ich hatte auch eine Passion dafür, auch darüber zu sprechen, was wir machen, auch diese Message von Physiotherapie weiterzutragen. Damals hat mich so das physische Bewegung sehr viel weitergebracht im Leben. Und diese Message möchte ich auch mit dem, was ich tue, nicht nur durch meine Tätigkeit als Physiotherapeut, sondern dadurch, dass wir das auch öffentlich ansprechen, weitergeben.
Ja, top. Ähnlicher Fall, ja.
Ja. Aber du bist jetzt nicht nur Comedian. Du hast ja... Das ist ein ziemlich komplexerer Werdegang. Wenn ich mich recht erinnere, warst du auch eine Zeit lang Barkeeper. Und dann bist du in die Physiotherapie eingestiegen.
Erinnerst dich noch gut, sehr gut.
Ja, genau. Ja. Und danach bist du als Unternehmer, hast eine Praxis aufgemacht, dann noch eine zweite Praxis. Aber die zweite Praxis, das hat nicht ganz so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Kannst du das ein bisschen thematisieren, warum du die zweite Praxis aufgeben musstest?
Klar. Dann machen wir es mal so. Es ist die vierte Praxis gewesen. Ich hatte vorher schon andere, die habe ich aber schon verkauft, aufgebaut, mit ehemaligen Mitarbeitern verkauft. Und die zweite, die letzte vierte Praxis, die du als zweite betitelt hast, ist das große Zentrum gewesen, was bis vor kurzem noch meins war. War einer meiner Träume. Das heißt, in meiner ersten Praxis konnte ich nicht das ausleben, meine Passion ist auch weiterhin die Physiotherapie, konnte ich nicht das ausleben, was ich wollte. Das war zum Beispiel, wir arbeiten manualtherapeutisch, du kennst das an anderen Patienten. Und dann kommt noch das Thema Gerätetraining dazu. Dann kommt noch das Thema vielleicht Ernährungsberatung dazu. Dann kommt noch mal das Thema, keine Ahnung, Prävention, Kurse. Und das ist so umfassend, was ich gerne rüberbringen will, aber mit einem Team, nicht als One-Man-Show. Da habe ich mir den Traum erfüllt, dass ich das unter einem Dach alles angeboten habe mit Heilpraktikern etc. Das lief auch soweit gar nicht so schlecht, aber am Ende musste ich mich davon trennen, weil du merkst es noch nicht ganz, aber ab einem größeren Stil merkt man das, ist Fachkräftemangel ein Riesenthema. Ja. Und daran hat es gescheitert. Also es hat nicht daran gescheitert, dass die Räumlichkeiten gefehlt haben. Das war, du kennst die Praxis, hochmodern, alles genau, wie ich es mir erträumt habe. Wir hatten keine Probleme mit den Patienten, riesen Netzwerk. Klar, am Anfang muss man ein bisschen Gas geben. Super Patientenstamm, die Nachfrage war da, aber an den Therapeuten hat es gemangelt. Und ich hatte das in den kleineren Praxen nie das Problem. Immer wieder Initiativbewerbungen gehabt. Wir hatten ein gutes Netzwerk. Bin ja schon in Bonn geboren, aufgewachsen, also kennt man viele Leute. Ich unterrichte auf der Schule. Da kriegt man auch so sein Netzwerk. Die angehenden Kollegen lernt man schon im Praktikum kennen. Aber es hat für diese Größe einfach, damit ich das wirtschaftlich fahren kann, als Alleinträger, wenn man mit Investoren arbeitet, sieht es ein bisschen anders aus. Da ist Wirtschaftlichkeit nicht immer im Vordergrund. Aber bei mir war es, ich musste mich jetzt der aktuellen wirtschaftlichen Situation anpassen. Und das war dann, okay, ich muss mich schnell trennen. Kann sein, dass es in 10 Jahren wieder anders aussieht. Dass es ein Riesenloch geben würde für das Thema Fachkräftemangel, Physiotherapeuten auf dem Markt. Das war schon klar, das war abzusehen. Ne? Das weißt du, hast du für deine Ausbildung noch bezahlt damals zum Beispiel?
Ja, klar.
Ja, ne? Und teilweise zahlt man jetzt nicht mehr, aber nicht überall in Deutschland ist es so. Und das war klar, dass es irgendwann ein Loch gibt, weil nicht jeder ist so doof wie wir und hat die Passion so, dass er noch Geld dafür bezahlt, das zu lernen, um anderen zu helfen, ne? Was paradox klingt. Genau, und ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Von Vorteil für alle, für unsere Patienten, für uns als Unternehmer, für die Kollegen. Und genau, das war der Grund, warum ich mich vom Großen theoretisch getrennt habe, weil ich es nicht wirtschaftlich hätte führen können aufgrund des Personalmangels.
Weil so in der Praxis, das ist auch eine stress-emotionale Belastung, wenn das nicht läuft und die Sachen funktionieren nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Und als du die verkauft hast, das hat natürlich sehr viel Freizeit geschaffen. Hast du diese Freizeit auch mit Comedy und den Fortbildungen gefüllt oder was hast du dann gemacht?
Nee, also mehr Freizeit hatte ich nicht. Ich hatte weniger Belastung, das stimmt schon, aber die Freizeit ist gleich geblieben. Also ich habe ein bestimmtes Zeitkontingent, das hatte ich nur anders verteilt. Die Freizeit ist gleich geblieben und mein Hauptaugenmerk ging wieder zurück zu meiner ersten Praxis, mein Baby, so wie ich es immer nenne, was immer noch besteht. Und genau, also ähnlich so wie du es sagst. Und Fortbildungen habe ich vorher auch schon gemacht. Das ist auch ein Problem natürlich gewesen. Meine Stärke war, ein Team zusammenzustellen, ein Team zu halten, ein Team zu führen. Aber dadurch, dass ich mit Comedy und den Fortbildungen nicht mehr so auf dem Haus war, ich habe mir gedacht, das läuft wie in der kleinen Praxis autark. Habe ich gemerkt, das Team braucht da doch die Führung. Das habe ich natürlich auch so zu spüren bekommen. War das auch ein Problem natürlich. Aber die Zeit hat sich nicht geändert gehabt. Es ist nur innerhalb meiner Zeit, die ich zur Verfügung hatte, die mir von zu Hause aus, kann ich offen sagen, bereitgestellt wird, weil ich habe eine Frau, zwei Kinder, ne, das ist alles eng getaktet, zur Verfügung gestellt wurde, ist gleich geblieben. Es haben sich nur die Aufgaben da drin vielleicht ein bisschen verändert, genau. Mehr Zeit für Patienten wieder, ja. Weil ich behandle ja noch.
Ja, raus,
Ja,
raus, also 20-Minuten-Takt.
genau, ja.
Wird auch oft schlecht gesprochen. 20-Minuten-Takt funktioniert nicht, man kann nicht behandeln. Meine persönliche Meinung. Ich finde, wenn du in 20 Minuten nicht zum Ziel kommst, dann hast du die Ursache der Beschwerden von Patienten nicht verstanden. Das heißt, Therapeuten, die länger dabei sind, die auch ein paar Fortbildungen gemacht haben, die können auch sehr gut im 20-Minuten-Takt arbeiten.
Genau. Das geht.
Und dann hast du wieder 40-Minuten-Takt, einen Stundentakt und die überlegen sich, okay, was mache ich die restlichen 20 Minuten, die
Ja.
restlichen 40 Minuten, weil das Problem wurde ja schon behoben.
Ja, also es ist paradox, sorry. Viele Kollegen beschweren sich über diesen 20-Minuten-Takt, aber sobald 30, 40 Minuten ins Spiel kommen,
Wissen Sie gar nicht, was Sie
wissen sie gar
machen?
nicht, was sie machen sollen. Ne? Das ist schon paradox, ja, hast du recht.
Das Problem liegt vielmehr darin, dass wir nicht selber entscheiden können, wie viel Zeit wir in den Patienten reinstecken. Ne, zum Beispiel die Blanke-Verordnung. In der Physiotherapie wurde vor kurzem die Blanke-Verordnung eingeführt, wo wir bestimmen können, wie lange wir behandeln, wie wir behandeln. Momentan ist es aber so, dass es nur für die Schulter freigegeben wurde. Hoffentlich wird es auch für andere Diagnosen freigegeben.
Ich hoffe.
Wie ist deine Erfahrung damit? Konntest du damit gut umgehen? Können deine Mitarbeiter gut damit umgehen?
Klar, also wir haben uns schnell mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wichtig. Sei es Seminare, Fortbildung, Informationsblätter, Tutorials, was auch immer. Und dann ist es Learning by Doing. Ne? Dann gibt es Themen, die hast du erst drauf, wenn du ein paar Mal damit zu tun hattest. Ich hatte heute noch den Fall, dass wirklich eben noch passiert, ich komme ja aus der Praxis direkt hierhin, dass eine Praxis einem Patienten die Blankoverordnung ausgestellt hat, aber darunter die ganzen Themen noch dazu geschrieben hat, wie bei einer normalen Sechserverordnung. Und wir haben mit der Praxis dann telefoniert und wollten unterstützen, passiert ja häufig, weil der eine oder andere es nicht kennt. Und die haben gesagt, unsere Software bietet das gar nicht, eine Blankoverordnung auszustellen. Das heißt, nicht alle Arztpraxen sind auch dahinterher. Also wir sind da früh eingestiegen, wie mit allen Themen, kommen eigentlich gut damit klar, aber es gibt immer Praxen, also Arztpraxen leider, die ein bisschen hinterherhinken. Und ich denke auch ein paar Kollegen, die erst damit zu tun haben, das kriege ich mit, wenn ich Fortbildung ein bisschen weiter außerhalb gebe. Ich will nicht sagen Landpraxen, aber die ein bisschen seltener die Blanko-Verordnung da von den Ärzten ausgestellt bekommen, die haben noch weniger Kontakt dazu gehabt und sind dann noch ein bisschen so, oh, okay, ich guck mal, ich weiß gar nicht und will noch nicht zu viel drüber reden, weil ich habe keine Ahnung davon. Aber ich denke, das wird auch automatisch. Notgedrungen müssen wir es lernen. Ja.
Ja, ist genauso wie mit dem Telematik-Anschluss.
Ja.
Alle sprechen drüber, nur die wenigsten sind auch wirklich angeschlossen an die Infrastruktur. Das bringt auch keine wirklichen Vorteile im Moment, deshalb machen das auch die wenigsten. Wir haben das zum Beispiel in der Praxis momentan umgesetzt. Wie ist es bei dir? Hast du einen Abschluss
Noch gar
gemacht?
nicht das
Oh,
Thema.
dich
Nee,
damit
genau.
beschäftigt?
Weil ich war jetzt mit ganz anderen Themen, mit Thema Verkauf ist alles sehr, sehr frisch
Ja.
und aufpäppeln von der kleinen Praxis wieder, weil ich meine kleine Praxis, mein Baby, 5 Jahre nicht mehr gesehen habe, war ich mit anderen Themen beschäftigt und genau. Aber das ist einer der nächsten Themen auf der Agenda.
Wenn du jetzt auf der Bühne stehst und du gibst deine Show, Comedy, was sind deine Witze? Also worüber sprichst du?
Der Alltag, so
Ja.
wie jeder eigentlich auch, jeder zu seinem Thema. Und das sind so die Themen, mit denen man sich im Alltag beschäftigt. Meines ist typischerweise dann die Physiotherapie. Und du weißt ganz genau, wir haben genug Content, worüber wir reden können. Man muss es auf die Bühne natürlich ein bisschen anders rüberbringen, ne? Thema Storytelling, Thema Punchline. Es ist nicht so, wie als würden wir hier sitzen und ich einen Witz erzählen, weil es sind ja keine Witze, es sind Geschichten. Aber eigentlich ist es der Alltag. Dann kommt noch Alltag mit Frau und Kindern dazu und vielleicht das eine oder andere, was einem so begegnet. Meine Themen sind vielleicht von früher, ich will nicht sagen Rassismus, aber sind auch ähnliche Themen, mit denen man in Berührung kommt. Am Ende, wie bei vielen anderen, auch das, was einen so im Alltag umgibt. Aber Physiotherapie ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Und so heißt auch mein Solo-Programm Lachen für die Gesundheit, dass es da so ein bisschen Verbindung gibt, aber nicht trocken, dass ich ausschließlich nur über Physiotherapie spreche. Und es ist auch nicht so, dass ich mich über Patienten lustig mache. Also falls der Gedanke kommt, nee, nee. Also ich mache mich über mich selbst lustig oder über Situationen, die dann entstehen, aber nicht über den einen oder anderen. Ja.
Also der Klassiker, Patient kommt rein, legt sich auf den Bauch, massieren Sie mich mal.
Ja, genau, sowas, ne? Genau, solche Sachen, ja. Also da gibt es genug zu erzählen. Ja.
Bringst du auch die Comedy in deine Fortbildungen rein?
Ja, das ist der, also ich habe ja schon als Speaker stand ich schon öfter auf der Bühne, habe, sage ich mal, Coaching, Seminare oder Workshops gegeben, vor Führungskräften gesprochen, über Mental Health etc., alles mit dem Überbegriff Gesundheit. Und da habe ich immer schon ein bisschen Humor mit reingebracht. Ich habe in der Schule doziert oder unterrichte immer noch auf 2 Schulen. Bei mir ist es aber nie trocken. Meine Team-Meetings waren nie trocken. Das heißt, immer wieder habe ich ein bisschen Humor mit reingebracht, aber nicht zu albern, logischerweise. Und da habe ich gemerkt, das macht am meisten Spaß. Ich habe zum Beispiel, wenn wir über die Gastro reden, wo ich herkomme, ich habe Cocktailakademie Bonn gegründet damals, habe Cocktailkurse gegeben für Anfänger und Fortgeschrittene, wie Kochkurse nur halt für alkoholische Mixgetränke. Dafür komme ich in die Hölle bestimmt. Und da habe ich es auch humorvoll gemacht. Das war wie so eine Bühne. Jeden Samstag, wenn ich dann die Teilnehmer hatte, war das so für mich wie eine Bühne. Also ja, alles habe ich immer humorvoll gemacht und mache es eigentlich immer noch. Nur nicht albern oder übertrieben, dass man denkt, hey, der nimmt das Thema nicht ernst oder sowas, sondern ich bringe mal so ein bisschen mit rein.
Ja, der Kontext muss stimmen.
Genau,
Man kann ja nicht
genau.
einfach so einen Witz erzählen.
Genau, genau.
Es muss irgendwie in den Kontext
Genau,
reinpassen.
genau.
Ich hatte auch früher einen Podcast gemacht mit Moritz, den kennst du wahrscheinlich auch. Seine Aussage war, ja, Deutschland ist sehr langsam, was Ultraschalldiagnostik in der Physiotherapie angeht. Das heißt, es gibt wirklich wenige Praxen, die das umsetzen und tagtäglich praktizieren oder die sich überhaupt dafür interessieren. Der Podcast ist schon etwas her, nicht so lange. Wie ist dein Eindruck? Hat sich da was verändert?
Ist so, wie du es gerade geschildert hast oder Moritz damals gesagt hat. Ich kenne ihn, weil ich habe bei ihm damals gelernt, vor Jahren, habe alle Kurse eigentlich besucht gehabt bei ihm. Und er hatte damals auch gesagt gehabt, so, ah, das könnte hier wie so eine Revolution sein und so weiter und so fort. Das sage ich heute noch, weil ich habe das Gefühl, es hat sich fast gar nichts getan. Also immer mehr gibt es, weil ich schule ja regelmäßig. Morgen schule ich eine Praxis, nächste Woche schule ich eine Praxis. Also es gibt immer mehr Kollegen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich bin auch wie er ja, dran, dass das normalisiert wird. Deswegen unterrichte ich auch gerne in Schulen, weil die angehenden Physiotherapeuten, unsere angehenden Kollegen, sollen früh damit schon in Kontakt kommen. Ich will nicht sagen, dass ich mir hoffe, dass das irgendwann Standard wird in Schulen, dass das normales Unterrichtsfach wird. Wäre Hammer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Aber das wäre so das Ziel, dass man darüber spricht, so wie über die Radiologie allgemein ja gesprochen wird. Dass wir lernen, mit MRT-Bildern umzugehen, mit Röntgenbildern, CT-Bildern und auch mit Ultraschalldiagnostik. Und dann können andere Fächer ein bisschen kürzer kommen, so wie Elektrotherapie. Ne? Also das kann man ja zusammen koppeln, ist ja nicht ganz unterschiedlich. Top wäre es, wenn das irgendwann zusammen einhergeht und das, ja, weil die Diagnostik gehört zur Physiotherapie dazu. Meiner Meinung nach 1x1 der Physiotherapie. Das ist das, was ich am meisten an unserem Beruf mag. Herausfinden, was ist die Ursache.
Ja, wo
Und
ist
da
die
ist die
Ursache?
Ultraschalldiagnostik top. Keine Frage. Deswegen, ja, teile ich die Meinung mit Moritz. Und hat sich nicht viel getan, obwohl sich da was tut. Aber dieser große Sprung, meiner Meinung nach, war noch nicht in Deutschland. Und wir hinken da sehr hinterher.
Wobei wir als Physiotherapeuten dürfen ja Ultraschall in der Behandlung auch verwenden. Vielleicht nicht zur Diagnosestellung, wenn man jetzt keine Heilpraktiker-Zusatzfortbildung hat. Aber rein von der Intensität ist diagnostischer Ultraschall deutlich geringer als therapeutischer.
Genau.
Das heißt, für den Patienten ergibt hier keine Gefahr.
Genau. Die Strahlen sind definitiv, ich weiß nicht wie viel, aber deutlich geringer.
Ja, es können ja auch Schwangere, es wird ja auch zur Fötus etc.
Genau, genau,
Diagnostik verwendet.
genau.
Das heißt, es ist ungefährlich.
Ja.
Wenn du das jetzt in Physioschulen, in Praxen unterrichtet, wie wird das angenommen? Also sagen wir mal, du hast jetzt vor einem Jahr irgendeiner Praxis beigebracht, okay, so wird Ultraschall verwendet, das und das wird gemacht. Setzen Sie das auch um, auch in der Behandlung? Oder ist das mehr, okay, Chef hat gesagt, wir machen Fortbildung, danach ist alles
Ja,
vergessen?
also der Inhaber setzt es auf jeden Fall immer um, weil der hat viel Geld investiert. Das Gerät kostet, die Fortbildung kostet. Das wird da von ihm schon gut umgesetzt. Gut angenommen wird es auf jeden Fall überwiegend, weil es ist was Interessantes, es ist was Cooles, es ist was Innovatives und es ist etwas, was jeden irgendwie in der Behandlung betrifft. Es gibt ja, weißt du, selber Fortbildung, nehmen wir mal plakativ Beckenboden. Braucht man, aber nicht jeder ist Fan davon. Frauen eher als Männer. Männer können sich in gewisse Sachen nicht hineinversetzen. Dementsprechend schwieriger, dem Patienten oder der Patientin das näher zu bringen. Aber Ultraschalldiagnostik ist für alle relevant, oder? Also klar, du kannst in Gebieten in der Reha arbeiten, in der Neurologie, wo andere Schwerpunkte ja im Vordergrund stehen. Aber sonst im orthopädischen Bereich betrifft es jeden, der in so einer Art Praxis arbeitet. Also wird das sehr gut angenommen. Und in den Schulen eher so als Wow-Effekt nochmal, wie Hammer, wir haben Glück, so wie hier in der Ex-Physio-Schule, das kriege ich richtig mit, dass die Schüler sagen, boah, wir können das hier nicht nur sehen, sondern auch erlernen. Also wir haben richtig viel praktischen Unterricht und das gibt es leider nicht in anderen Schulen. Also wird sehr gut angenommen. Ja.
Jetzt nochmal zurück zu der Thematik von Comedy. Du hast ja bald auch eine Show. Wie bist du überhaupt in die Show-Thematik eingetaucht? Also hattest du da zuvor schon Kontakte oder bist du einfach jetzt auf eine Comedy-Club eingegangen und hast gesagt, hey, kann ich mal auftreten? Also das war jetzt keine Entwicklung von einem Tag auf den nächsten. Wie bist du da eingestiegen?
Es gibt bei uns in der Branche, in der Comedy-Branche, aber auch in der Musikbranche so
Promoter.
Veranstaltungen, Open Mics heißen die. Und da kannst du das erste Mal, das sind so Testbühnen, da gehen aber auch etablierte, nicht nur Newcomer, auch etablierte Künstler hin, die dann gewisse Jokes testen, die dann auf ihren Hauptbühnen feintunen und dann erzählen. Du wirst da nicht immer die Prominenten, so Mario Barth triffst du dann nicht, als Beispiel. Aber viele, die du aus dem Fernsehen kennst, treten auch auf solchen Veranstaltungen auf, die machen das dann nicht präsent, sondern die testen dann. Und so bin ich dann zu einem Veranstalter in Köln gegangen. Ich kannte ihn schon privat. Der kannte mich natürlich auch nur als ernste Person. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey, hör mal zu. Böse Zungen heißt die Veranstaltungsreihe, empfehle ich jedem. Ich gesagt, hey, ich will mal was ausprobieren. Vor 1,5 Jahren war das. Hast du einen Spot für mich? Er meinte, oh, was, du bist auch nicht los, was willst du? Ne? Also, ich so, gib mir doch einfach mal ein paar Minuten. Dann hat er gesagt, komm, ich gebe dir 2, 3 Minuten. Ich so, was soll ich in 2, 3 Minuten erzählen? Gib mir mehr, ich brauche mehr. Und paradoxerweise sind die meisten Künstler immer so, dass die weniger Zeit am Anfang haben, weil das Material fehlt. Und ich hatte viel im Kopf, was ich schon raushauen wollte. Da haben wir uns auf 7, 8 Minuten geeinigt. Ich bin hin, es war super. Ich habe super Feedback bekommen. Klar, kein Vergleich zu jetzt nach 1,5 Jahren und über 100 Auftritten mittlerweile. Aber es war, lief gut und so war das, ist das Ganze gestartet. Und wenn du dann auf solchen Bühnen dich präsentierst, du hast Kontakt zu den Veranstaltern, die registrieren dich, die schreiben dich an, sagen, hey, komm bitte gerne wieder, sofern du lustig warst, ne? Komm gerne wieder. Und so entwickelt sich das. Und ich komme immer auf größere Bühnen. Die Budgetierung ist immer, wird immer besser. Ich bin mit Prominenten schon auf der Bühne, noch keine Fernsehformate. Dafür bin ich noch zu kurz dabei. Aber es ehrt mich, dass ich immer mehr gebucht werde als Moderator, als Stand-up-Comedian auf größeren Bühnen. Und ich bin mittlerweile ein-, zweimal die Woche auf der Bühne, außer jetzt, weil Sommerpause ist. Und nächste Woche geht es Gott sei Dank weiter. Das ist wie eine Sucht. Das ist echt krass, ja. Kann mich gar nicht vorstellen.
Wie weit möchtest du mit Comedy gehen? Also wo ist die Decke? Wo ist das Ziel? Wo möchtest du hin?
So, dass ich davon leben könnte. Ich sehe es nicht als Hobby. Wäre auch nicht fair den anderen Kollegen gegenüber, wenn ich mit denen auf die Bühne gehe. Also ich wertschätze das, diese Kunst und mache es so professionell, wie es nur geht, wie alles, was ich angefangen habe. Nur, dass ich halt nicht davon leben muss, aber auch noch nicht kann. Das liegt aber auch daran, ich müsste 5-mal, 6-mal die Woche abends auf die Bühne. Die Shows sind halt abends. Und wie in jeder Branche, in der Physio müsstest du auch, um erfolgreich zu sein, Unternehmen zu führen, öfter arbeiten, täglich arbeiten. Und das kann ich jetzt nicht, weil ich 2 kleine Kinder habe und diese Zeit nicht missen möchte. Wenn ich 5, 6 Abende weg bin, und du musst dir vorstellen, ich bin mal in Hamburg, mal in Aachen, Düsseldorf, Köln, aber 5 Tage Berlin, danach müsste ich 5 Tage Hamburg, 5 Tage Stuttgart etc., dann wird meine Frau das Schloss auswechseln und dann brauche ich gar nicht mehr nach Hause kommen. Das ist der Grund. Aber ich will es so weit bringen, dass ich davon leben könnte. Also mit der Professionalität, was ich schon habe, meiner Meinung nach. Genau. Das ist das Ziel.
Sagen wir mal, du bist so weit, ne? Du kannst von der Comedy leben, aber du hast ja noch die zwei anderen Sachen, ne? Fortbildungen und Physiotherapie, Praxis, Unternehmertum. Was davon würdest du aufgeben?
Ich glaube, gar nichts, weil es ist im Moment traumhaft, so abwechslungsreich. Ne? Du hast es vielleicht auch jetzt mit deiner Podcast-Reihe. Ich bin am Patienten, ich gehe meiner Leidenschaft als Physiotherapeut nach, ich unterrichte, unternehmerisch habe ich was und die Comedy. Also diese Kombi ist top. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas abgeben wollen würde, zumal ich ein Standbein natürlich noch mal habe, weil diese Kunst- und Kulturthematik-Schiene ist, viele sind am Struggeln. Man kennt einige aus dem Film und Fernsehen, aber ich kenne einige, die sind mittlerweile, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, 20, 30 Jahre dabei, die leben davon, aber ist hart. Ne? Nicht nur zur Corona-Zeit, sondern es ist immer, ne? Kunst und Kultur ist einfach schwierig. Also als Standbein, zweites Standbein natürlich noch, aber ich würde keins aufgeben wollen, weil alles irgendwie Spaß macht, weil es abwechslungsreich ist. Also Stand jetzt, ich will nicht sagen, was in 10 Jahren wäre, wenn ich auf Deutschland-Tour wäre und ich plötzlich 5, 6 Shows hintereinander hätte, dann kann ich mir vorstellen, in der Zeit gerade keine Behandlung, weil ich gerade nicht da bin, aber die Abwechslung ist, glaube ich, schon sinnvoll und ich brauche ja irgendwo Content. Ne? Irgendwann geht auch Content aus.
Ja, man braucht immer neue Erlebnisse.
Genau.
Aber da kann ich dir zustimmen, weil von meiner Erfahrung, ich habe ja zu meiner Zeit, so mein erstes Projekt war ein Film. Ich habe ein Drehbuch geschrieben, wir hatten Schauspieler zusammengesucht und Trailer gemacht. Aber dann sind wir einfach in die finanzielle Hürde gekommen. Okay, wie können wir jetzt die erste Folge finanzieren, damit daraus auch eine Staffel wird? Und ich habe dann gesehen, als Drehbuchautor, als Produzent in der Filmbranche, da machst du eigentlich kein Geld. Und dann habe ich die Physiotherapie ernster genommen und eher diesen Weg gegangen, weil die Kunst, die ist schön, die erfüllt einen. Aber davon können nur wenige leben.
Ganz wenige, ganz wenige,
Und
das ist es, ja.
das ist so ein Alles oder nichts.
Ja.
Entweder bist du das 1%, der im Fernsehen auftritt, der berühmt ist,
Ja.
etc.
Ja.
pp. Oder du musst das Ganze irgendwie anders finanzieren.
Genau. Genau. Es geht mittlerweile auch ohne Fernsehformat. Immer weniger Menschen schauen Fernsehen. Das heißt, man kann über
Social
YouTube,
Media.
Instagram etc. genau ganz viel rausholen. Und ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die auch, wie ich schon eben erwähnt, 20, 30 Jahre dabei sind, davon gut leben, die ich noch nie im Fernsehen gesehen habe. Das ist klar, nicht jeder Comedian ist für mich auch geeignet. Manche gehen zu sehr in Richtung Kabarett und ne, mal gesehen oder nicht gesehen. Aber da sind ganz viele dabei, die dann deutschlandweit unterwegs sind, gut davon leben, aber auch nicht im Fernsehen sind. Das heißt, da gibt es Vorteile. Dann ist man nicht nur auf Fernsehen quasi aus oder angewiesen. Aber es ist auf jeden Fall schwer, definitiv schwer.
Welche Bedeutung hat Social Media für dich? Ist das ein Standbein? Kriegst du darüber Aufträge? Wie wichtig ist das für dich?
Hatte ich nur, seitdem ich in die Comedy-Branche gestiegen bin. Dann die Praxis selber hatte, haben wir mal angefangen mit Social Media, aber du weißt es selber, bei uns in der Branche, wir leiden nicht an Patienten. Ne? Wir müssen eigentlich keine Werbung machen. In dem großen Zentrum, am Anfang habe ich Werbung gemacht, Radiowerbung etc., weil großer Laden muss schnell gefüllt werden. Aber sonst müssten wir eigentlich nicht Richtung Social Media oder so weiter gehen. Und ich habe dann mit Social Media dann angefangen, nur wegen der Comedy, sonst war ich nie im Vordergrund der Praxis. Meine Praxen heißen ja auch nicht wie ich, die heißen Bonn Physio, ich habe es allgemein gehalten. Ich wollte nicht nach, weil ich bin nicht berühmt, warum soll da Typhoon Baba jetzt stehen? Und dementsprechend war es nicht relevant für mich, aber jetzt umso relevanter. Aufträge bekomme ich sehr viel über Social Media oder ich habe irgendwie einen Veranstalter kennengelernt vor Ort, der mich dann wieder registriert hat, Karte gebucht und man schreibt sich aber dann auch trotzdem immer wieder über Social Media. Und viele Spots bekommt man über Social Media, weil die Veranstalter dann, das kriegst du nicht mit, aber dann veröffentlichen und sagen, okay, wir haben da die nächste Show, wer meldet sich dafür? Und die ersten fünf, sechs kommen dann direkt dran, die Spots werden dann vergeben. Also ist
Schnell.
sehr wichtig, ja.
Es gibt ja so viele Netzwerke, Instagram, TikTok, YouTube. Was ist das wichtigste Netzwerk für dich? Also wo würdest du sagen, da lohnt sich es, Zeit zu investieren, um zum Beispiel auch in der Comedy eine Chance zu haben?
Also, es sind mehr wichtig, als wie ich tatsächlich nutze. Ich bin stark unterwegs auf Instagram. Allerdings weiß ich, dass viele sagen, du musst auf TikTok gehen. Ich habe mich da mal angemeldet, aber noch keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Dann sind YouTube-Videos wichtig, aber auf YouTube muss ich qualitativ hochwertigere Videos haben. Davon habe ich noch nicht so viele. Und dadurch, dass meine Solo-Show, die im November ist, Tickets gibt es noch, in Bonn, die noch nicht durch ist, kann ich viele Videos noch nicht veröffentlichen. So wie Mario Barth veröffentlicht immer Teile seiner Show, die schon gelaufen ist. Und von der aktuellen Show siehst du nichts. Und ich kann diese Sachen noch nicht alle veröffentlichen. Deswegen gibt es wenig Videomaterial. Und dementsprechend wäre YouTube sehr sinnvoll. Auf YouTube guckt man sich viele Comedians an. Aber da habe ich noch nicht genug Material einfach gesammelt. Das wird Ende des Jahres erst sein, wenn ich die Solo-Show nochmal abgespielt habe und dann immer noch in einem anderen neuen Programm arbeite. Also Instagram bin ich ganz stark, also für meine Verhältnisse. Facebook kenne ich mich gar nicht aus. TikTok sollte ich, habe ich nicht. Und YouTube minimal, aber zu wenig noch.
Ja, in unserem Zeitalter, Social Media gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das Problem ist zum Teil auch künstliche Intelligenz und KI-Content. Mittlerweile kann man mit Hilfe von bestimmten Programmen, ne, auch Avatare zum Beispiel von dir erstellen. Und diese machen dann Posts, reden irgendwas etc. Birgt auch eine gewisse Gefahr, ne, wenn man als eine öffentliche Person auftritt. Wo siehst du die Tendenz hingehen, jetzt bezogen auf künstliche Intelligenz, Comedy, Physiotherapie, Fortbildungen? Denkst du, das wird zum Beispiel die Physiotherapie noch verändern, so die Art und Weise, wie wir arbeiten, oder bleibt es, wie wir das kennen, konventionell und konservativ?
Oh, KI ist ein Thema für sich, ne? Wusste gar nicht, dass wir heute über KI auch reden.
Warum nicht?
Ja, warum nicht? Genau, es betrifft uns irgendwie alle. Also ich als Laie denke, ich nutze KI wenig bei uns in der Praxis. Wir arbeiten, also ich denke, die KI ist sinnvoll. Man muss nur wissen, wie man sie nutzt. Es gibt Branchen, da kannst du die richtig gut nutzen. Bei uns in der Physio von allen Branchen vielleicht noch in der untersten Stufe, weil wir sehr stark am Patienten arbeiten. Aber ich finde, wenn wir auf der Physioschiene bleiben, wir können die Ultraschalldiagnostik zum Beispiel mitnehmen oder generell die Diagnostik, wird das sehr, sehr relevant in der Zukunft sein, weil uns das nochmal in der Diagnostik unterstützen kann. Da freue ich mich schon drauf. Ist man ja schon so weit, ne? MRT-Bilder, Röntgenbilder, die KI kann vieles viel schneller erkennen, viel schneller die Muster raussuchen. Ich arbeite mit Ultraschallgeräten auf Fortbildung teilweise, wo gewisse KI-Komponenten mit eingebracht werden, aber die sind noch in der Testversion. Aber am Ende braucht man bei uns noch den Menschen, den Therapeuten. Und eine Gefahr sehe ich so nicht drin. Und in der Comedy auch nicht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die KI den Stand-up-Comedian auf der Bühne ersetzen könnte. Ne? Es könnte die Schreiber vielleicht unterstützen. Ne? Vielleicht nutzen das schon einige, weiß ich nicht. Also ich habe genug Gags noch im Kopf, weil noch genug erlebt, noch nicht genug erzählt, dass ich noch nicht darauf angewiesen war. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man das als Unterstützung nimmt, um Ideen nochmal oder gewisse Bits zu verfeinern. Ja, ich sehe dem rosig entgegen. Freue ich mich darauf, was das noch bringt.
Also es hat schon einiges verändert, die Art und Weise, wie wir Content erstellen, kommunizieren. In der Physiotherapie kann man in Richtung, ne, Dokumentation, Berichterstellung etc. Es gibt schon sehr viel Unterstützung. Viel administrative Arbeit kann durch die KI abgenommen werden. Das ist sehr gut. So ein bisschen die Gefahr ist, dass wir nicht wissen, wie die KI sich in Ernstfällen verhalten kann. Weil im Grunde ist es ein Large Language Prediction Model. Das heißt, sie errät jedes Mal, was eine richtige Wortwahl im Satzaufbau sein kann. Das heißt, die KI generiert die Texte in Form von Ratespielen. Dafür ist sie auch für Fehler anfällig. Und wenn wir über Diagnostik sprechen, das kann, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich sein, wenn sie falsche Sachen empfiehlt und andere Rückschlüsse stellt, die wir vielleicht nicht erwarten wollen würden. Einmal abgesehen von der KI. Wenn du sagst, okay, wir sind jetzt im Unterricht, wir unterrichten Ultraschall. Und von den Teilnehmern kommen auch bestimmte Fragen dir entgegen. Ne, jetzt bezogen auf, welches Gerät soll ich kaufen? Wie ist der Markt für Ultraschallgeräte? Und da gibt es ja sehr viele. Ne, es gibt die Handheldgeräte, es gibt die Laptops, es gibt richtig teure Geräte für 40.000, 50.000 €. Bezogen auf die Physiotherapie. Wie wichtig ist das Gerät? Muss es klein sein? Reicht so ein 800-Euro-Teil?
Habe ich noch nicht gesehen für 800 Euro. Also wichtig ist in dem Zusammenhang definitiv der Schaller, der Therapeut. Definitiv. Weil also Technik, nicht nur Ultraschallgeräten, Computer, Handys etc., alles schreitet schnell voran. Da ist auf jeden Fall noch viel möglich. Und wenn du erfahren bist, kannst du mit günstigen Produkten, mit schlechterer Qualität immer noch genug sehen, immer noch genug herausfiltern, weil vor Jahren hat man, wenn ich diese Ultraschallbilder von vor Jahren sehe, denke ich mir, krass, wie haben die da überhaupt irgendwas gesehen? Aber es ging. Und jetzt wird es uns nur einfacher gemacht, aber die Erfahrung brauchst du auf jeden Fall. Dementsprechend müsste das nicht so teuer sein, so ein Gerät. Also 40.000, 50.000 Euro ist jetzt im orthopädischen Bereich. Ne? Wenn wir Richtung Neurologie, Gefäßchirurgie oder sowas gehen, dann braucht man schon andere Geräte, andere Schallköpfe. Aber für 800 Euro habe ich noch keins gesehen. Ich denke, so 10.000, 20.000 Euro in dem Bereich bist du auf jeden Fall immer gut dabei. Minimum, Maximum. Und dann, was für ein Format, also Laptop-Format, eignet sich ja immer, weil je nachdem, wie du arbeitest, kannst du zum Beispiel mit Vereinen arbeiten, du kannst Hausbesuche machen, du kannst mit einem Gerät die Räume schneller wechseln als wie mit so einem Monstergerät. Ich weiß, dass einige auf so Monstergeräte noch stehen, weil die sagen, okay, da kommt der Patient in die Praxis, sieht so ein Eyecatcher, wow, was ist das denn? Dabei ist das Gerät an für sich, brauchst du nicht viel, ne? Da passt schon viel Technik rein. Wobei in Krankenhäusern viele Schallköpfe dranhängen, der Drucker etc., das kommt nochmal dazu, macht es auch nochmal ein bisschen pompös, aber am Ende brauchst du nur ein mobiles Gerät, das reicht vollkommen aus für orthopädische Praxen, für Physiopraxen. Dann gibt es natürlich so Handyformate, die finde ich aktuell nur sinnvoll für zum Beispiel in Krankenhäusern, wo du von Station zu Station vielleicht gehst, so Pocketformat, der Arzt schnell mal guckt, Flüssigkeit ja, nein, Einblutung ja, nein. Für tieflegendere Sachen muss man dann nochmal in die Radiologie schicken und dann hat der Arzt seine Sonde wie so ein Stethoskop um den Hals, sein Handy, und da macht es Sinn. In der Physio oder in der Orthopraxis macht es nicht Sinn, so ein Mini-Display, ne, da gucken und was erkennen, macht keinen Sinn. Aber alles möglich. Also, ja.
Gibt es einen Hersteller, den du empfehlen kannst?
Stand jetzt ja Firma Zimmer, weil ich arbeite sehr eng mit denen und habe selber mein Gerät von der Firma Zimmer Viele Grüße nach Ulm. Und das ist das, was ich empfehle. Aber es gibt ganz viel auf dem Markt, logischerweise, ja.
Du machst ja die Fortbildungen, und der Auftraggeber ist ja die Firma Zimmer, wie ich
Mal
das
ja, mal
richtig?
nein,
Mal ja,
genau.
mal nein.
Genau.
Wie bist du mit denen in Kontakt gekommen? Haben sie dich angerufen, gesagt, hey, Taifun? Oder?
Ich habe ja mein Gerät von denen bezogen. Ich habe die kennengelernt, als ich die Fortbildung selber gemacht habe. Da gab es unterschiedliche Geräte. Das Gerät von denen hat mich überzeugt damals. Und ich habe auch dann angefangen, irgendwann natürlich Kontakt mit denen aufzunehmen, weil ich gesagt habe, hey, ich habe da denen das näher gebracht. Er will, würde das. Ne? Also ich kam dann in Kontakt mit Vertretern und dann habe ich irgendwann angefangen, in der Schule zu unterrichten. Habe gesagt, hey, könnt ihr uns Leihgeräte schicken? Die waren super offen, was das angeht. Also die sind auch sehr, sehr, sehr offen für diese Themen. Und so wurde die Verbindung immer, immer stärker. Und irgendwann habe ich angefangen, natürlich für die Schulungen mitzugeben. Und wenn jemand ein Gerät zum Beispiel bei denen erwirbt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich dann die Schulung auch dann passend dazu mache, weil bei der Ultraschalldiagnostik reicht es nicht aus, ein Gerät zu kaufen, kurze Einweisung und dann schaltest du los. Nee, da brauchst du eine gute Fortbildung, gute intensive Fortbildung und dann brauchst du noch mal Zeit, um das zu erlernen. Ja.
Aber der Ultraschalldiagnostik, das ist ja einfach eine Nahaufnahme. Ne, du musst schon die Anatomie kennen, die
Genau.
Pathologie, du musst verstehen,
Ja.
wie die Farbunterschiede sind in den Aufnahmen. Also,
Genau.
da gebe ich dir vollkommen recht, das wird nicht jeder auf Anhieb hinkriegen. Vor allem, wenn er sich mit zumindest Anatomie nicht grundlegend sich beschäftigt hat.
Vor allem ist das nochmal dreidimensional, ne? Das heißt, das, was wir sonst gelernt haben aus Büchern, hier liegt der Muskel, hier die Sehne, da das andere, die andere Sehne und dann in echt vielleicht nochmal ein bisschen da gedrückt, da gemacht, aber wenn du das mal dir dreidimensional auf dem Bildschirm, ein Schnittbild und dann nochmal ganz anders siehst, das ist das Schwierigste für die meisten. Es ist kein Hexenwerk. Wenn man will, erlernt man das. Man muss nur es richtig einmal erlernen und dann dranbleiben. Das ist das Wichtigste auf jeden Fall, dranbleiben. Wie bei vielen eigentlich.
Wie war bei dir die Lernkurve? Also, du hast ja bestimmt irgendwann die erste Fortbildung gemacht und hast gedacht, oh fuck, wie kann ich das in meinen Kopf reinkriegen? Und dann hast du angefangen zu schallen, bist damit sicherer geworden,
Ja.
dann wird es immer besser und besser. Wie war das für dich?
Also sagt dir der Psychologe oder die Psychologin Dunning-Krüger was oder Dunning-Krüger-Effekt? Sagt dir das was?
Ganz gerne für die Zuschauer, die das vielleicht
Ja,
nicht
das
kennen.
ist, sind zwei Psychologen, die haben eine These auf die Beine gestellt, wo man sehr schnell auf so ein, die nennen das Mount Stupid kommt. Das heißt, die Lernkurve ist am Anfang ziemlich schnell hoch. Das erzähle ich auch bei den Kursen. Deshalb, weil man glaubt, am Anfang hat man direkt alles schon drauf und dann fällt man in so ein Tal der Verzweiflung, haben die das übersetzt aufs Deutsch, ins Deutsche genannt. Ich war auch schnell auf dem Mount Stupid, wo ich dachte, oh krass, jetzt weiß ich, wie man die Patellasehne schaltet, jetzt weiß ich, wie man das schaltet und dies schaltet. Aber mir war das bewusst, dass ich dranbleiben muss und ich habe sehr schnell, als ich das Gerät hatte, ich habe super schnell das Gerät auch gekauft, habe mich schnell dazu entschieden, weil ich wusste, das ist was für mich. Habe Montag angefangen zu schallen, privat mich, jeden Patienten kostenfrei, um da immer fitter zu werden. Und dann kam eins nach dem anderen. Und Experten sagen auch, dass man 200 bis 250 Mal eine Struktur schallen muss, um Profi da drin zu sein. Also 250 Mal quasi die Patellasehne und nicht nur das Knie. Und das habe ich schnell raus, weil ich einfach jeden Tag jeden geschallt habe. Meine schwangere Frau habe ich geschallt. Ich konnte nicht viel sehen, weil ich hatte nicht die passende Sonde. Da habe ich ein bisschen vom Kopf gesehen, ein bisschen von der Wirbelsäule, ein bisschen die Hände. Aber es war spannend. Ich habe auf jeden Fall alles geschallt, was sich bewegt hat. Von daher war meine Lernkurve dann ziemlich schnell gut, würde ich jetzt behaupten.
Die Ultraschalldiagnostik ist ja in der Physiotherapie noch nicht so richtig integriert.
Leider, ja.
Wie hast du das in deiner Praxis gemacht? Hast du einfach privat auf Rechnung oder Freihand? Okay, sind guter Freund von mir, also mache ich das. Wie hast du das finanziell in der Praxis aufgestellt? Weil
Also,
es ja auch immer, wenn jemand sich so ein teures Gerät anschafft, ne, du hast gesagt 10.000, 20.000 Euro,
knapp 20.000, ja.
wann rechnet sich das?
Ich habe mir keine Gedanken über die Amortisierung gemacht. Mache ich mir nur bei gewissen Sachen, weil es ist ein Mehrwert, was es mir bringt und die Wirtschaftlichkeit kommt hintenrum immer. Für mich war wichtig, ich habe ein Tool, was mich zum besseren Therapeuten macht. Das wiederum kriegt der Patient mit. Das wiederum rechnet sich am Ende. Auch wenn es bei uns nicht an Patienten mangelt, kannst du irgendwann in die Selbstzahlerschiene für eine ja, größere Entschädigung, sage ich jetzt mal, eine größere, höhere Bezahlung gehen, Aber am Anfang habe ich kostenfrei angefangen. Also ich habe jeden natürlich erstmal geschaltet, wo ich dachte, es macht Sinn zu schalten. Habe gesagt, normalerweise kostet das so und so viel, aber ich mache das jetzt für, ne, so lau. Und A, ist das ein Marketing-Effekt. So versuche ich das auch den Kollegen näher zu bringen, dass man damit startet, dass man nicht sagt, es ist kostenlos, weil ich kann das nicht. Nee, kostenfrei und dann lernt man damit umzugehen. Die Patienten kriegen den Kontakt, weil das ist ja auch erstmal. Hieß es, aber was? Sie können schallen? Wusste ich gar nicht, dass man das kann und so. Mittlerweile hat sich das etabliert. Ärzte schicken für die zweite Meinung, was mich als Physio sehr ehrt, Patienten zu mir zum Schallen. Und alle, die damit in Kontakt kamen, kommen direkt zu mir, weil die wissen, es geht schnell, keine lange Wartezeit. Und bezahlen lieber das Geld, weil sie, keine Ahnung, am Sonntag Badminton spielen waren, vielleicht umgeknickt, irgendwas tut weh. Kannst du mal kurz gucken, ist das ein größerer Schaden? Ja, nein. Das hat sich so etabliert, auf jeden Fall. Aber ich habe sehr, sehr, sehr erstmal mit null angefangen, dann günstig und
Dann immer
mittlerweile,
gerne.
genau, hat sich das etabliert und ich mache eigentlich hauptsächlich nur noch Diagnostik, Stoßwelle dazu noch und genau.
Jetzt bezogen auf die Stoßwelle, hast du da auch eine Fortbildung gemacht oder einfach?
Eher, ja, eine Einweisung und ich habe mit der Stoßwelle schon gearbeitet, da war ich noch angestellt, also arbeite ich eigentlich fast 15 Jahre täglich mit der Stoßwellentherapie und ich bin ein Riesenfan davon. Goldstandard für ganz vieles in der Medizin, wissen viele Kollegen. Das hat sich wirtschaftlich auf jeden Fall rentiert, ja. Und die Kombination ist top. Du gehst nicht mehr auf Verdacht ein, du, ne, jemand kommt und sagt, ich habe vielleicht einen Fersensporn, Achillessehnenreizung, was könnte es sein? Könnte es helfen? Ja, nein. Ich gucke drauf, ja, nein. Schießen, ja, nein. Du hast den Patienten direkt mit, ne? Die Compliance ist da, es macht Sinn und ja, dann ist das Bezahlen das geringste Thema. Aus Patientensicht jetzt.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende von unserem
Oh.
Podcast. Hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte, die du gerne sagen würdest an das Publikum oder vielleicht auch an mich?
Zu welchem Thema? Wir haben über vieles geredet. Wir haben über die KI
Gerne.
geredet, über das Unternehmertum, über die Physio an sich, über die Comedy. Ich kann jedem nur mitgeben, auch dir, wenn es etwas gibt, was euch auf dem Herzen liegt, wo ihr sagt, hey, das wollte ich schon immer mal machen. Ihr habt noch nie darüber geredet, nur darüber nachgedacht, das ist das Beispiel mit der Comedy, was ich hatte. Macht es. Egal, wem ich diesen Tipp gegeben habe, wer es auch umgesetzt hat, egal wie alt ihr seid, egal wie banal dieser Gedanke ist. Die Klassiker sind, ich wollte schon immer singen, ich wollte schon immer tanzen, kann ich beides nicht, deswegen muss ich Geschichten auf der Bühne erzählen. Aber wenn es irgendwas gibt, es könnte irgendeine Reise sein, wobei eine Reise immer oft einmalig ist, aber irgendwas, das ist meine Message, macht es.
Und meine Message, es muss nicht Vollzeit sein, man kann auch in Teilzeit anfangen.
Genau.
Vielen Dank.
Danke dir.